Soziale Welt bei Lora München auf der 92.4. Jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr. Wir wollen alles, und zwar sofort.
So, also, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder Nachgefragt mit Cosima Graf. Und ich habe heute einen Gast aus Peru da. Und wir werden uns gemeinsam unterhalten. Genau. Ja, also, vielleicht würdest du dich mal vorstellen oder würden Sie sich vorstellen?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Juan Caguana Tito und ich bin in Peru geboren und lebe in Deutschland seit über 40 Jahren. Und derzeit wohne ich in Erlangen, habe dort eine Familie, 4 Kinder und ja, bin gerne bereit, über Ihre Frage zu antworten.
Ja.
Ihre
Frage zu beantworten. Ja, also ich habe den Juan deswegen ausgewählt, weil er eine ganz andere, wie man sagt, Einwanderungskarriere hat als die übliche. Wir sind ja wieder geflutet von Bildern von Schiffbrüchigen, die eben aus Elend und Not fliehen. Bei Juan aus Peru ist alles ein bisschen anders gelaufen. Und das wollte ich euch heute im Gespräch nahebringen. Es gibt auch andere Geschichten, das weiß natürlich jeder, aber so detailliert kann es nur der Juan selbst erzählen. Juan, woher kommt eigentlich dein Name? Das ist ja auch nicht so ein rein spanischer Name eigentlich. Ne?
Es ist eine gute Frage. Also wir werden immer danach gefragt. Beide Namen, also sowohl Caguana als Tito, sind indianische Namen. Stammen aus den Anden, sind an sich Inka-Name, so das heißt, diese Namen haben existiert, bevor die Spanier zu uns gekommen sind. Caguana bedeutet auf Quechua derjenige, der vorgeht bei der Arbeit. Und Tito bedeutet etwa anständiger Mensch.
Ah, das ist schön. Und kannst du Quechua noch? Oder ist da?
Ja, bisschen. Ich verstehe etwas, weil die Muttersprache meiner Eltern war Quechua. Und als sie jung waren, haben sie besonders oft auf Quechua gesprochen. Uns aber haben sie natürlich gleich Spanisch beigebracht. Weil die wussten, wenn man in Lima, in der Stadt, lebt, muss man Spanisch sprechen. Sonst hätte man keine Chance. In der Schule, im Leben, auf der Arbeit und so weiter.
Wie war denn die Situation, wie du jung warst und da zur Schule gingst? Sozial gesehen, politisch, was war denn da los?
Meine Eltern waren ja zugewandert aus Cusco, aus dem Süden Perus, nach Lima. Natürlich auf der Suche nach einem besseren Leben. Haben dort geheiratet und ich bin 1960 geboren. Wir waren 8 Kinder. 7 Brüder und eine Schwester. Und es war eine arme Familie. Allerdings, wir haben an sich nicht so oft gehungert. Also. Zumindest zum Essen gab es einigermaßen genug. Ja? Und weil meine Eltern waren beide sehr arbeitsam, sehr, auch wenn sie nicht oft einen ständigen Job hatten, haben sie immer was gefunden, immer was gesucht. Meine Mutter zum Beispiel hatte über Jahre an sich ihr ganzes Leben. Anfangs hat sie als Dienstmädchen gearbeitet. Danach, als wir klein waren, hat sie jahrelang auf dem Markt gearbeitet. Hat sie Hühnerfleisch verkauft, Fisch, alles Mögliche. Über viele, viele Jahre. Mein Vater war vom Beruf Silberschmied, aber dann irgendwann hat er keinen Job und er hatte dann 1963 einen Job gefunden als Arbeiter, als Reinigungskraft an sich in der Municipalität in Lima. Und dort blieb er 17 Jahre. Und dadurch hat er Und dort hat er sich hochgearbeitet, sich weitergebildet. Und ich erinnere mich, als er nach Hause kam, so gegen 16 Uhr nach der Arbeit, er brachte immer eine Zeitung. Und wir, also mein Bruder und ich, wir waren so froh und so glücklich, also dass wir wirklich etwas zum Lesen hatten. Also wir waren schon sehr neugierig und Schule und Schulbildung war ganz wichtig bei uns. Also meine Mutter konnte nicht also weder lesen noch schreiben. Mein Vater hatte, glaube ich, Grundschule besucht, ja. Aber beide haben es wirklich uns beigebracht, wir müssen eine gute Schulbildung bekommen, um möglichst auch an die Uni zu gehen. Das war, glaube ich, von Anfang an ganz wichtig. Ich glaube, wichtig und entscheidend bei unserer Erziehung war, dass wir sehr früh anfangen mussten zu arbeiten. Als Kinder schon auf der Straße. Mhm. Also ich war Schuhputzer, wir haben da ausgeholfen beim Verkauf. Auf dem Großmarkt haben wir LKWs, also voller Mais, Kartoffel, entladen. Also ich und mein Bruder zum Beispiel, in der Nacht. Mhm. Weil die kamen ja in der Nacht da in den Großmärkten Limas. Dann haben wir also alle möglichen Jobs gemacht, vor allem natürlich in den Schulferien. Und ich glaube, im Nachhinein habe ich verstanden, das hat uns wirklich einiges an Erfahrungen, einiges an Erkenntnissen beigebracht. Also wir haben ganz schnell gelernt, dass wir kommen weiter, wir schaffen es raus aus dieser Gegend, das ist ein armes Viertel, nur durch Bildung. Mhm. Durch Bildung. Und als dann die, wir hatten die Sekundärschule abgeschlossen, mit ziemlich guten Noten. Wir wussten, wir wollten studieren und wir wurden auch in Lima an der Uni sozusagen aufgenommen, ja. Aber wir haben schnell verstanden, wir können dort, wir schaffen wirtschaftlich nicht dort.
Muss man da noch Gebühren zahlen oder?
Gebühren nicht so viel, aber vor allem.
Du brauchst Zeit.
Ja, man braucht Zeit und man hat Ausgaben.
Ja, na klar.
Und entweder arbeitet man,
ja,
oder studiert man.
Ja.
Und natürlich, dort haben da viele Menschen studiert, aber normalerweise waren Kinder natürlich von einigermaßen wohlhabenden Familien. Mhm. Und deswegen haben wir uns nach Möglichkeiten für Stipendien im Ausland
beworben.
Und dann für die Sowjetunion hat es gut geklappt.
Für die Sowjetunion?
Ja, für die Sowjetunion.
Hat der Staat so gute Beziehungen zur Sowjetunion gehabt?
Damals hatten wir eine Militär... Eine Militär
Diktatur schon, ne?
Diktatur. Aber die hatte eine linke Ausrichtung und die hatten eine sehr enge Kontakte mit der Sowjetunion. Also wirtschaftlich, auch militärisch, ich glaube. Und durch diese Möglichkeit der Stipendien also ging ich nach Moskau. Also da gab es einen Wettbewerb und von 350 so seinen Kandidaten habe ich den ersten Platz.
Ja, als ersten Platz. Und ja. Was war mit deiner Schwester? Die ist doch auch damit, oder? Habe ich das?
Ja, später war es.
Später,
ja.
Was haben deine Eltern dazu gesagt? So weit weg und überhaupt? Und
die waren froh.
Die waren froh?
Ja, klar waren sie erstmal traurig, dass die Kinder weg sein werden für ein paar Jahre. Aber eigentlich waren sie natürlich froh, ja, weil die wussten, ja, danach hätten wir wirklich eine andere Zukunft,
ja,
eine
bessere Zukunft. Aber also, wie sehe ich das richtig? Also da hattet ihr eine Möglichkeit, da rauszukommen durch dieses Stipendium. Also der Staat selbst hat jetzt nicht linke Ideen unterdrückt oder so, wie jetzt meinetwegen in Chile dann oder wie Allende dran, dann wird dann geputscht und so weiter. Das war alles in Peru ein bisschen ruhiger oder wie war denn das im Vergleich?
Die Regierung war durchaus, wie ich sagen, zumindest fortschrittlich.
Ja.
Ja, die wollten tatsächlich den ärmeren Schichten unterstützen. Die haben zum Beispiel, ich glaube, das war 1969,
ja?
Die haben eine Landreform durchgeführt. Ach. Und zum ersten Mal hatte die indianische Bevölkerung die Chance, ein Stück Land zu besitzen. Das, was sie wirklich für 400 Jahre oder fast 500 Jahre nicht hatten.
Okay.
Und dann hat auch die Regierung damals die Infrastrukturbetriebe enteignet und verstaatlicht. Und es gab durchaus viele Programme, um die arme Bevölkerung zu fördern, zu unterstützen.
Sehr interessant. Und wie ist es jetzt? Eigentlich, wenn man ganz kurz den Sprung, ich komme gleich wieder auf deine Moskauer Zeit zurück, aber wie ist denn jetzt so?
Das ist eine interessante Geschichte. Jetzt, in den letzten 20 Jahren gab es wirtschaftlich durchaus einen Fortschritt. Ja, also die wirtschaftlichen Zahlen in Peru waren ziemlich gut. Also Wachstumsraten waren zwischen 5% und 7% über 20 Jahren. Aber dieser Progress, dieses Wachstum, dieser Gewinn sozusagen ist nicht an die Armen angekommen. Mhm. Und daher jetzt im Juli fand die Präsidentschaftswahl statt und ein linker Kandidat, übrigens, der zum ersten Mal aus der Provinz stammt, ist ein...
Habt ihr so einen japanischen, gell? Fujimori oder was?
Nee, also das war früher. Jetzt heißt er Castillo und jetzt ist wirklich einer, der wirklich aus dem Volk kommt, aus der Provinz, aus den Anden. Ja? Und der ist Präsident und da sind natürlich, also mit ihm sind sehr große Hoffnungen geknüpft.
Sehr schön, ja. Aber da sieht man schon, also früher einen asiatischen Präsidenten, welchen Einfluss, wie viele Völker sind denn eigentlich so in oder regional die unterschiedlichen Volksgruppen? Was ist denn da in Peru, so für die Zuhörer?
Ja, also in Peru die überwiegende Mehrheit, wir sagen an die 80%, also das sind entweder indianisch oder Mestizos, ja. Mischlinge. Es gibt natürlich eine weiße Oberschicht. Mhm. Ich kenne die Zahlen nicht, aber wir sagen so 10-15%. Mhm. Und dann die andere ethnische Gruppen, unsere afro-peruanische Gruppen, gibt es auch die afro-asiatischen, ja, also die Kinder von ehemaligen chinesischen oder japanischen Einwanderern. Und natürlich haben wir auch, also gerade im Murwald auch noch sehr viele verschiedene indianische Stämmen, die noch ihre Kultur beibehalten haben, die eigene Sprache. Aber die größten ethnischen Gruppen sind natürlich auf den Anden, die Quechuas.
Ja, die
und die anderen Gruppen, die Aymaras, ne, die noch Quechua und Aymara sprechen. Ich glaube, das ist die größte ethnische Gruppe. Und das ist das, was wir dort nennen, das Peru Profundo, also das tiefe Peru.
Ja.
Und damit gemeint ist es die Menschen, die Kultur, die auf dem Hochland, ja, auf den Anden.
Genau, wo die leben. Musik eigentlich auch, die traditionelle Musik,
genau.
Mit dem Condor, El Condor Paso.
Genau. Ich würde vielleicht, jetzt wäre passend, wenn wir das erste Lied nicht hören würden.
Ja.
Jackie Jackson, Satoru Mio Kalipi, Takiso Machu Picchu Kuna.
Lora München, zu hören auf UKW 92.4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Ja, Juan, das war ein Lied aus dem Peru Profundo, wie du es so nanntest. Vielleicht magst du zu dem Lied noch mal was sagen.
Ja, gerne. Und zwar, das Lied stammt aus Cusco, die Heimat meiner Mutter. Und das war ein Lied, das sie sehr gerne gemocht hat.
Ja, das ist dann auch in Quechua gesungen, ne?
Das war auf Spanisch und zum Teil, glaube ich, auf Quechua. Ja, und zwar ein Liebeslied.
Ja.
Das singt ein Indianer oder ein Mestizo, dass er traurig ist, weil er von seiner Geliebte verlassen wurde.
Ja, und du hast deine Familie verlassen. Und zwar bist du nach Moskau zum Studieren gegangen. Wie alt warst du da?
17 Jahre alt.
Ach du lieber, so jung.
1977,
ja?
Im August.
Wie ging es dir da?
Ja, das war eine unglaublich außergewöhnliche Erfahrung. Angefangen vom Klima, von der Kälte und die Welt. Eine andere Kultur, zwar, also Moskau ist zwar Europa natürlich, aber das war die Sowjetunion. Das war eine ganz andere Welt mit den eigenen eisernen Regeln, mit eigenen Stärken.
Da war Brezhnev noch dran.
Brezhnev, genau. Leonid Brezhnev war noch an der Macht und also das war tiefes Sowjetunion. Allerdings, wir als ausländische Studenten haben wir natürlich ein bisschen anders erlebt. Also wir waren ja viel im Kontakt mit anderen jungen Sowjetstudenten. So haben wir auch die Sprache gelernt, also im Umgang mit den Kommilitonen und
du musstest ja auch eine neue Schrift lernen. Ne?
Ja. Aber in dem Alter, genau.
Lernen wir noch leicht.
Also Russisch war meine erste Fremdsprache an sich. Also wir hatten nicht davor, natürlich Englisch, aber also Russisch habe ich dort gelernt.
Was hast du denn studiert?
Physik.
Okay. Ui.
Also theoretische Physik, also das war mein Ziel natürlich. Später werde ich erklären, aus anderen Gründen, musste ich mein Studium abbrechen. Ich war dort insgesamt 3 Jahre.
3 Jahre.
Vielleicht erzähle ich das, weil das war der ausschlaggebend, warum ich nach Deutschland gekommen bin.
Ja.
Und zwar...
Aber ein bisschen noch Sowjetunion erzählen.
Ja, das habe ich gemocht an sich. Weil...
Auch das Essen und die Leute waren nett.
Das Essen nicht ganz, also da muss man sich... schon gewöhnen. Die Kälte habe ich sehr, sehr gemocht am Ende, weil ich habe an sich meine Probleme mit der Hitze, auch in Peru. Und dort war es okay. Aber vor allem, ich habe die Art und Weise der Menschen dort gemocht. die Russen.
Mhm. Waren die also, zu die dir Russen, Vorurteile, Rassismus?
Ja, ja, nee, die, genau, die beginnt mit großem Neugier,
ja.
Mit großem Respekt.
Ja.
Ja, also wir hatten schon, also wir wurden dort geschützt und wirklich sehr respektiert. Vor allem die Menschen waren neugierig, ja, zu erfahren, wie die Menschen in anderen Ländern so leben, im Kapitalismus.
Mhm.
Auch wenn wir arm waren, wir kamen aus dem Kapitalismus. Und das war doch sehr viel Gesprächsstoff. Ja? Und ich habe die Menschen gemocht, weil die waren sehr offen und die so einfach und so freundlich. Ja? Also normalerweise, wenn man einen Mensch in Russland zum ersten Mal trifft, ist der wirklich... Ja, so ein bisschen misstrauisch und sehr ernst, mit ernstem Gesicht. Er lächelt nicht, aber sobald er dich angenommen hat, da ist er wirklich ein ganz anderer Mensch. Da fällt die Maske runter und er öffnet und wirklich sein Herz und der lädt dich nach Hause und man trinkt, man isst sehr viel. Also die Menschen schon sind wirklich, mir sind die wirklich auch sehr... sehr angenehm gewesen.
Und ja. da lief der Sozialismus noch ganz gut, 77, oder?
Ja, zumindest in Moskau haben wir also diese großen Probleme, die schon es gab in der Provinz. Ja. Weil ich habe auch in der Zeit zwei Monate lang als in der Studentenbrigade in Sibirien gearbeitet.
Ach du, ja, ja. Wo warst du da?
In Uskut. Aha. Da haben wir mitgeholfen, um also so eine große Eisenbahn in Ostsibirien zu bauen, hieß BAM-Projekt.
Ja.
Das BAM-Projekt. Und da habe ich gesehen, dass wirklich alles ist knapp.
Ja.
Ja? Und Brot gab es nur einmal die Woche. Also da kam so eine kleine LKW aus der Bäckerei. Ja? Und wer dort etwas Brot ergattern konnte, hatte was zu essen, so sein Brot. Und alles war sehr knapp. Und alles konnte man oft nur durch Beziehungen.
Ja.
Ja, also ich helfe dir, du hilfst mir. Nicht? Also es war schon abzusehen, aber in Moskau als Hauptstadt natürlich, wir hatten es etwas besser. Ja,
ja, ja, das
genau. Aber dann, das war 1980, da kam mein anderer Bruder Felix auch nach Moskau und er hat erzählt, also wie schwer es unserer Familie ging in Lima.
Nicht mehr so gut.
Mein Vater hatte seinen Job irgendwie verloren und er war arbeitslos. Oh. Und das war wirklich die Familie hatte wirklich große Schwierigkeiten, auch Schulden. Und ich entschied mich, mein Studium für ein Jahr abzubrechen, um im Westen zu jobben.
Zu jobben?
Genau, ein bisschen zu arbeiten. Und da, durch Bekannte, hatte ich eine Adresse in Schweden, Stockholm. Also kaufte ich eine Zugticket, Moskau, Ost-Berlin, Stockholm.
Mhm.
Und als ich an der Grenze, an der schwedischen Grenze, angekommen war, hat mich die Polizei in Schweden gefragt, was wäre das Ziel, also warum komme ich nach Deutschland? Das war November 80 und da habe ich gefragt, ich komme als Tourist. Und dann haben sie Geld. Ich sage, ja, ganz stolz habe ich meine $35 gezeigt. Ich dachte, das war viel Geld. Und da haben die einfach wirklich gelächelt, mein Pass und das Geld mitgenommen. Eine halbe Stunde später kamen die mit einem roten Stempel auf dem Pass, also dass ich abgewiesen bin. Und Ticket, also damit ich mit dem gleichen Zug zurückfahre, nach Ost-Berlin, dann über Ost-Berlin nach West-Berlin.
Ja.
Die wussten, also damals brauchte man kein Visum für West-Berlin.
Ja.
Das war der Grund, warum ich dann nach Deutschland, in Deutschland gelandet bin, in West-Berlin, am Bahnhof Zoo, am 26. November 1980.
Bei schlechtem Wetter, Wind und Regen? Oder?
Genau, es gab schon der erste Schnee. Und das Schlimme war, also das war wirklich ein Schock. Also für mich war wirklich surreal, also diese Fahrt von Trelleborg, also das ist noch in Schweden, also bei der Passkontrolle, zurück nach Ost-Berlin und dann nach West-Berlin, die ganze Fahrt, also das war ganz schlimm. Also ich dachte, nun, was mache ich? Und ich fragte mich sogar, warum hast du da in Moskau aufgegeben? Also das war schon völlig unerwartet. Also mein Leben nahm eine ganz andere Wendung. Und ich fragte mich, also jetzt, was mache ich noch? Ich wollte nicht nach Deutschland. Ich hatte dort keine Bekannte, keine Adresse. Ich konnte kein Wort Deutsch, außer und. Ich konnte nur ein Wort, also und.
Ja.
Aber mit und können Sie sehr, sehr wenig anfangen. Ja, und so bin ich wirklich am frühen Morgen. Es war schon kalt und da habe ich einfach stundenlang am Bahnhof gestanden und gedacht, überlegt, ja. Also Revue passiert über mein ganzes Leben. Und nun, was mache ich?
Und studieren vielleicht oder so?
Nein.
Sie wollten ja arbeiten gehen, ne?
Ja, aber damals, an dem Tag, da dachte ich nur, ich will zurück nach Moskau.
Ja.
Weil da wusste ich, also da habe ich ein Zimmerchen, zwar geteilt mit einer Studentin, aber und dort kenne ich mich aus, dort kann ich irgendwie weiter studieren, obwohl ich natürlich da ein akademisches Urlaub da erhalten hatte. Also das war mein Anfang. Also deswegen, wenn man mich fragt, also warum sind Sie nach Deutschland gekommen, da sage ich, die Frage sollte man an die Schweden, ja, richten, weil die haben es entschieden.
Ja.
Ja, wahrscheinlich, weil ich kein Visum zurück hatte nach Moskau, weil mein Plan war, nach Stockholm, nicht? Nach Schweden zu gehen, dort zu arbeiten und dann nach Lima zu fliegen und dort mein Visum zurück nach Moskau zu beantragen. Ja. Aber ich bin stattdessen in Berlin gelandet. Und ja, dort habe ich einfach Leute angesprochen.
Oh nicht? Gott.
Leute angesprochen. Und,
auf Russisch? Nee, auf Englisch dann?
Ja, ich konnte zwei Brocken Englisch. Aber wenn ein Mensch will und er in der Not ist, also irgendwie nicht, also werden die anderen schon verstehen. Und das ist ganz entscheidend. Es gibt eine Sprache jenseits der Worte.
Ja.
Immer. Und ein junger Mann, der wollte rauchen und ich rauchte nicht, aber ich wusste, ich habe in meinem Koffer russische Zigaretten.
Ah.
Und da habe ich gesagt, ja, warte mal, ich habe hier. Und danach habe ich ihm angeboten und er brauchte Feuer. Also Feuerzeug hatte ich nicht. Also er ging dann anderen Menschen, die da standen. Und dann erzählte meine Geschichte, weil ich habe wirklich in einer Minute erzählt, ich brauche Hilfe. Ich brauche wirklich Hilfe, wenigstens für eine Übernachtung.
Ja.
Und dann, er hatte mir schon gesagt, also zumindest so hatte ich verstanden, er gar nicht, weil er wohnt bei seinen Eltern. Aber er hat einen Onkel, der eine Werkstatt hat. Und er könnte mit dem Onkel sprechen, vielleicht kannst du da in der Werkstatt schlafen, ein paar Nächte. Und das war natürlich eine große Hoffnung. Und dann, er hatte mir meine Geschichte anderen erzählt, die dort getrunken haben. Das war eine Gruppe dort. Und dann kommt er zurück und sagt er, schau, ich habe einen, also jemanden gefunden, der Spanisch spricht. Ja, du kannst ihn fragen und so. Ja? Und da habe ich natürlich sehr gefreut.
Ja. Ja?
Und da ging ich so hin, zwar ein Deutsch-Kolumbianer, der stand da dort mit anderen, ich sage mal, Trinker, ja, so Arbeitslose oder Obdachlose, nicht, standen da und ich habe da getrunken. Und dann habe ich mich unterhalten mit diesem Kolumbianer und der sagt da so, ja, warum bist du gekommen? Ich sagte, ich wollte hier nicht kommen. Schau, wie wir leben. Ja, und dann habe ich mich erinnert, dass in der Sowjetunion, da gab es ständig im Fernsehen diese Propaganda, ja, darüber, wie schlimm das Leben im Kapitalismus ist, natürlich. Ja. Und man hat wirklich diese Bilder gezeigt. Und da habe ich wirklich richtig mit der Angst bekommen. Richtig Bauchschmerzen, ja. Und dieser Kolumbianer fragte mich, ja, was hast du denn? Du hast einen Koffer. Was hast du da? Ja, ich habe da zwei Flaschen Wodka, die ich verkaufen wollte in Stockholm, weil so wurde mir erzählt, also da kann man so ein bisschen Geld verdienen. Ja, ja. Also da ist es wirklich...
Ja, das ist Alkohol so teuer. Ne?
Genau, ja. Und er sagte, ja, nun bist du hier, es wäre besser, du nimmst diese Flaschen raus und wir trinken die. Komm, setz dich hier mit uns. Und da habe ich verstanden, wenn ich mich da zu ihnen setze, ich werde nie wieder aufstehen. Das war so ein Moment, da habe ich gesagt, nee, so einfach ist das, so einfach gebe ich nicht auf. Ja, also, klar, weil da hätte ich schon ein paar Kumpels gewonnen.
Ja, genau.
Aber im Leben, um weiterzukommen, also man muss schon wirklich auch so ein bisschen die Versuchungen widerstehen.
Ja.
Man muss schauen, ja, also, warum bist du hier gelandet? Was war dein Treiber, nicht? Ja. Also, was war der Grund? Und der Grund war, ich wollte meine Familie helfen. Hm. Und da habe ich gesagt, nee, danke. Nee. Und da habe ich dann andere Leute angesprochen. Und da habe ich gesehen, indische junge Menschen gingen rauf und runter im Bahnhof und die haben da wahrscheinlich jemanden abgeholt und so mehrmals. Und ich wohnte in Moskau, im Studentenwohnheim, im Zimmer mit einem indischen Studenten. Und die schienen mir dann so ein bisschen näher, ja, oder etwas vertrauter. Und da habe ich die angesprochen, mehrmals. Mhm. Erstmal wollte mir mehr nicht so tun wissen, aber dann zum dritten Mal, ich glaube so gegen 15 Uhr, nach einer Nacht sagte, ja, tatsächlich, brauchst du Hilfe? Naja, müssen wir unseren Onkel fragen. Es waren, glaube ich, aus Südindien oder einige aus andere aus Sri Lanka. Damals, es waren politische Flüchtlinge.
Ja.
Es gab einen Bürgerkrieg damals in Sri Lanka. Und die waren sozusagen Asylbewerber. Und die lebten, sehr viele, in einer Pension in Berlin. Und dann eine Stunde später kam er zurück und sagte, ja, der Onkel sagt oder unser Chef sagt, also du darfst für eine Nacht. Aber wir bekommen die zwei Flaschen Wodka. Also, ja, und so hatte ich diese Nacht, zumindest etwas mehr Zeit gewonnen, um mir wirklich weiter Gedanken zu machen, was mache ich nun. Klar, ich wusste, ich müsste zu den Sowjets, ins Konsulat, die Geschichte erzählen. Ich wollte zu den Peruanern erfahren, gibt es ein Konsulat? Und wenn ja, natürlich ganz gerne auch bei denen um Hilfe bitten. Das habe ich auch gemacht. Und irgendwie habe ich natürlich auch andere Peruaner kennengelernt, Studenten, also junge Menschen, die mir am Anfang geholfen haben. Und es hieß also, hier brauchst du mal eine Arbeit. Und es hieß, ja, hier kann man arbeiten als Tellerwäscher. Vor allem bei den Italienern. Damals war es möglich. Und so habe ich in zwei Tagen schon einen Job gefunden bei Italienern.
Im Restaurant und dann?
Im Restaurant, in der Küche, ja. Und da ich schon wirklich gewohnt war zu arbeiten, als Kind schon, ja, und ja, jede mögliche Arbeit, das war nicht so schwierig. Ja, also das ist wichtig, also dass ein Mensch sehr früh lernt alles Mögliche. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtig, dass die Eltern das verstehen.
Auch,
die, ja. Genau, dass die Eltern genau diese Fähigkeiten, Erfahrungen bei ihren Kindern fördern, so früh wie möglich, alles möglich. Klar, ich muss natürlich hart arbeiten und entscheidend war dort, später habe ich wirklich verstanden, als Kind lernt man dadurch Verantwortung zu übernehmen. Ich wusste, warum wir auf der Straße arbeiten mussten. Also es war eine Hilfe für die Familie, für meine Familie. Und dieses Prinzip hat wirklich mich mein ganzes Leben verfolgt. Mhm. Oder so sein unterstützt. Also das war,
ne? Und du hast dann deine Familie unterstützen können, aber dann hast du ja noch keine richtige Perspektive gehabt, beruflich, ne? Weil als Tellerwäscher verdient man natürlich nicht. Du wolltest dann nach Moskau wieder zurück.
Ich wollte nach Moskau, ne? Ja, also es war wirklich, also das war natürlich mein Wunsch, aber ich wollte natürlich auch nach Lima trotzdem, also zuerst nach Lima und dann zurück nach Moskau. Mhm. Aber zwei Monate später in Berlin, als ich dort im Restaurant gearbeitet habe, gab es eine Kontrolle von irgendwelcher Behörde im Restaurant. Und es hieß, ey, Giovanni, du kannst nicht mehr arbeiten, du musst eine Pause machen. Also so wurde ich genannt, also Juan heißt auf Italienisch Giovanni. Ne? Mhm. Und da musste ich auch führen, aber da hatte ich schon etwas Geld verdient. Und da dachte ich aber, jetzt erst recht fahre ich doch nach Stockholm. Also so stur bin ich, ja. Weil die hat mir, mich abgewiesen, abgelehnt, weil ich kein Geld hatte. Und jetzt hatte ich, ich glaube, 2000 D-Mark hatte ich. War schon gutes Geld. Und ich tatsächlich, ich fuhr wieder mit dem Zug. Und die gleiche Polizistin oder andere, ich weiß ja nicht mehr, die halten mich an, die fragen, warum. Ich sage, ich bin Tourist, haben Sie Geld? Ja, und jetzt zeige ich meine 2000 D-Mark. Und dann habe ich gesagt, bitte, jetzt dürfen Sie. Und da bin ich nach Stockholm angekommen, es war Winter aber, 81, glaube ich, Februar, März. Und da habe ich verstanden, also da habe ich überall in Stockholm nach Arbeit gesucht. Alle Restaurants und
schlecht, außer,
ja, schlecht, schlecht. Also im Winter brauchen Sie nicht zu suchen, da haben Sie keine Chance. Und da habe ich alle Restaurants abgeklappert. Und dann habe ich verstanden, Schweden ist, also gehört nicht zu meinem Schicksal. Erst dann habe ich verstanden, ey, warum wolltest du hier? In Berlin hast du es besser.
Ja.
Und ich bin dann nach Berlin zurückgekehrt und da hatte ich ein anderes Gefühl, jetzt komme ich nach Hause.
Ach, schön. Und du bist aber dann länger geblieben in Berlin, ne?
Ja, da habe ich bald wieder einen Job gefunden bei anderen Italienern und habe ich 3-4 Monate gearbeitet, da hatte ich genug Geld, um die Flugticket zu kaufen, da bin ich nach Lima gegangen und die Sowjets haben mir kein Visum gegeben. Übrigens, die Sowjets haben die klar, also nie ganz klar gesagt, nein, sie bekommen kein Visum, nein. Ich sage, nee, wir haben keine Antwort. Wir haben den Antrag gestellt, wir warten und ich war 3, 4, 5 Mal und irgendwann verstehen sie, nein, du wirst da kein Visum bekommen.
Die haben dich nicht mehr reingelassen sozusagen.
Nee. Du darfst reinkommen, du darfst nochmal deine Geschichte erzählen, ja, und fragen. Ich sagte, ja, gut, aber wir warten immer noch eine Antwort. Also das war die Art und Weise, wie sie oft reagiert haben. Ja?
Aber dein Bruder, der andere, war in Moskau noch?
Der war noch in Moskau, ja. Und ich habe dann später verstanden, er hatte wegen mir auch viel Ärger bekommen.
Ach, die wollten gar nicht, dass man sich was anderes anschaut?
Ja, und zwar später, glaube ich, habe ich verstanden, warum sie mir ein Rückvisum abgelehnt haben. Weil wir waren noch sehr kritisch. Mhm. Ja, wir waren in Peru auch politisch so ein bisschen so aufgeweckt. Ja, und wir waren eher da, die alle diese Gruppen, also politische Gruppen, links, ja, die hatten eher eine maoistische Präferenz.
Ja.
Und die hatten uns beeinflusst, zum Beispiel an der Uni.
Aber es ist ja super streng eigentlich, ne?
Ja, und wir wussten das, dass die Sowjetunion und China, die waren natürlich im politischen Streit, ja? Aber wir haben einfach sehr naiv, ja, offen kritisiert und das offensichtlich hat sich jemand aufnotiert und als ich meinen Antrag auf Visum gestellt hatte, haben sie sich daran erinnert. Na jedenfalls, ich bin froh, dass ich in Deutschland gelandet bin. Also wirklich, weil dann irgendwann, also ich bin dann Mitte 81 nach Berlin zurückgekehrt, weil ich hatte Gott sei Dank ein Ticket hin und zurück. Und auch in Berlin habe ich beim Konsulat, also beim russischen Konsulat, mich um meinen Visum bemüht, aber es hat nicht geklappt. Und da habe ich verstanden, jetzt bleibe ich, jetzt muss ich Deutsch lernen, jetzt muss ich versuchen, wieder wirklich wieder von Anfang an.
Wie hast du Deutsch gelernt? An der Uni oder selber? Nee,
erst mal einen Monat in einem privaten Institut, also Berliner Sprachenschule hieß es damals. Aber dann, und habe ich dann parallel gearbeitet, aber das war hart. Also weiterhin in Restaurants, ja, ein paar Monate. Tagsüber gearbeitet, auch in der Nacht und dann sehr früh musste ich Deutsch lernen, also da bin ich sehr oft eingeschlafen im Unterricht. Mhm. Aber dann, Monate später habe ich erfahren, also es gibt Stipendienmöglichkeiten für solche Studenten wie mich, die aus der Sowjetunion so sahen oder die dort studiert hatten. Mhm. Und da bekam ich ein Stipendium. Und das war, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. das war eine großartige Unterstützung, weil dann hatte ich wirklich viel mehr Zeit an sich, also um die Sprache zu erlernen. Und ich ging nach Marburg, da habe ich Deutsch gelernt in 3 Monaten.
Also da war ich natürlich... So einen Kurs gemacht an der Uni?
Nee, das war ein Studienkolleg für Ausländer. Ach so. Ach so, okay. Aber das war wirklich hochintensiv, ich glaube 5 Stunden am Tag, und ich war sehr motiviert.
Ja.
Ich hatte viel Zeit verloren und ich wusste, die Sprache ist der Schlüssel hier. Mhm. Und dann, 1993, habe ich die Aufnahmeprüfungen ohne Vorbereitung da direkt bestanden an der TU Berlin. Und dort habe ich Luft- und Raumfahrttechnik studiert.
Ah, in Berlin.
Okay. Genau. Und die ganze Zeit, alle diese Jahre, habe ich gearbeitet, weil ich wollte meiner Familie helfen im Büro.
Ja.
Und vor allem seit 1984 habe ich mich entschieden, wirklich monatlich denen für den Unterhalt, für die ganze Familie zu sorgen. Und das hat, ich meine, Jahre später habe ich mich gefragt, wieso hast du dich getraut? Ja? Ich wusste, ich arbeite noch nicht, ich bin ein Student, ich muss natürlich noch studieren, und ich hatte zwar ein Stipendium, aber das war nicht groß, ja? So, das war so gerade für mich, aber für den Unterhalt musste ich arbeiten. Und das habe ich gemacht, alle diese Jahre. Und daher habe ich auch länger studiert.
Ja.
Ja? Statt 5 Jahre habe ich also fast 8 Jahre studiert, aber es hat sich gelohnt. Alle meine Geschwister kamen dann in diesen Jahren, das waren die 80er Jahre.
Die kamen nach Deutschland oder nach Moskau?
Nach Deutschland. Einige gingen noch nach Moskau, aber einige kamen da direkt nach Deutschland.
Ja.
Ja, ich denke, also wenn ein Mensch Verantwortung für andere übernimmt, vor allem in jungen Jahren, ich war erst 24, als ich mich entschieden habe, ja, so jetzt sorge ich für meine Familie. Ich habe so viel bekommen, ja, und jetzt kann ich zurückgeben. Also das hat mir wirklich den Weg frei gemacht im Sinne. Also mein Ziel war ganz klar, ich habe ein Ziel monatlich, ja, ich muss liefern. Mhm. Ich kann nicht scheitern. Ich kann nicht zu viel Zeit mit anderen Kumpels, Bier trinken und so, Urlaub frei sein. Nein, du hast ein Ziel, du hast ein Versprechen abgegeben und du musst es erfüllen. Du musst ein Wort halten und gleichzeitig studieren, gut studieren. Ne? Ja, also das hat mich wirklich nach vorne gebracht. Das ist unglaublich, also die Kraft. Und da habe ich verstanden, so einer der Lebensprinzipien. Viele fragen sich, warum bin ich so unglücklich, warum bin ich frustriert, also was ist das Ziel im Leben? Ja? Und da habe ich verstanden, es ist nicht, was bekomme ich, was erhalte ich, sondern erst musst du daran denken, ja, also wofür lebst du? Du musst schon ein Ziel haben, auch wenn es ein Wunsch ist, ein Traum. Aber erst geben. Mhm. Geben. Und dadurch wirst du schon wirklich viel mehr, als du brauchst, erhalten. Das ist ganz wichtig. Also das heißt, wirst du im Leben glücklich werden, du musst erst mal andere glücklich machen.
Mhm. Sehr, sehr interessant, sehr schön.
Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 € im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de. www.lora924.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Ja, hier wieder nachgefragt mit Cosima Graf. Zu Gast ist heute Juan aus ursprünglich Lima, jetzt wohnhaft in Erlangen. Und wir waren bei dieser so wichtigen Aussage, die du gemacht hast. Also wenn man was bekommen will, ist es besser, man gibt erst vorher was. Also du hast deine Familie da vorbildlich unterstützt, noch als Student, ja, und musstest arbeiten, hattest ein Stipendium. Wie ging es dann weiter?
Ich muss sagen, ich habe meiner Familie geholfen, aber dabei habe ich auch wirklich im Nachhinein verstanden, alle meine Geschwister haben wirklich alles getan. Sie haben auch wirklich sich gegenseitig geholfen und auch unseren Eltern geholfen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Mhm. Auch als Kind gearbeitet, alle. Also das muss ich wirklich erwähnen. Und außerdem über die Jahre, ich bin sehr dankbar für alle die Hilfe, die ich bekommen habe, die Liebe, die ich auch erfahre in meiner Familie, in meiner Frau. Also wir sind jetzt, ich bin jetzt mit meiner Frau über 27 Jahre schon verheiratet. Mhm. Und wir haben 4 Kinder, also 30 schon außer Haus, erwachsen, also mit den richtigen Werten unterwegs auf der Welt. Aber der Jüngste ist noch 13, er geht noch zur Schule. Und sicher, und alle meine Geschwister sind in Deutschland, ja, und haben sich alle studiert. Alle, die studieren wollten, haben das studieren und auch abgeschlossen. Nur einer ist dort in Peru geblieben, also der Jüngste, aber er war hier, er hatte die Chance, hier zu studieren, aber mit der Sprache hat es bei ihm nicht so geklappt und deswegen ist er zurückgekehrt. Ich wollte nur vielleicht ganz kurz erzählen, ich hatte dann 1991 als Vertriebsingenieur einen guten Job gefunden bei einem großen deutschen Konzern. Und dort habe ich mich wirklich sehr gut entwickelt. Von Anfang an als Projektingenieur, dann Projektleiter, Gruppenleiter, Abteilungsleiter. Und ich war in vielen Arbeitsstationen in Berlin angefangen, dann Erlangen, dann in den USA, dann in Russland, wegen der Sprache natürlich. Und ich muss sagen, da habe ich auch viel, viel gelernt. Ich bin wirklich dankbar für die ganze Förderung. Aber ich glaube, ich habe auch einiges gegeben, an andere Sichten, andere, meine persönlichen Erfahrungen. Ich war die ganze, also meine 30 Jahre, also berufliches Leben war im Vertrieb, internationaler Vertrieb von großen energetischen Anlagen.
Ja. Bist du auf einer höheren Ebene eingestiegen, also nicht jetzt so als Hilfsarbeiter, klar als Student und so, aber jetzt dann, wie du im berichtigten Berufsleben war mit abgeschlossenem Studium, ist da noch so Rassismus begegnet im Alltag und so? Du warst ja dann...
An sich nicht, also muss ich ehrlich sagen, so nicht. Ich habe durchaus gehört, also, aber das war am Rande und das war aus meiner Sicht nicht der Rede wert. Was ich erfahren habe dann später, ich habe gesehen, es gab durchaus viele Kollegen aus anderen Ländern, also mit Migrationshintergrund, aber zum Beispiel mit türkischem Hintergrund habe ich zu wenig gesehen. Also das war schon ein bisschen auffallend, aber das war früher, jetzt hat sich geändert.
Jetzt hat sich geändert.
Also jetzt sehe ich, also da in der Firma, gibt es jetzt zum Beispiel also sehr viele Spezialisten sozusagen aus Afrika. Mhm. Also nicht nur aus Asien, aus arabischen Ländern, also aus anderen europäischen Ländern sowieso, aber aus Afrika. Ja, und das freut mich. Mhm. Da kommen auch junge Spezialisten, hochgebildet, ja, und arbeiten auch hier in Deutschland. Und die leisten auch ihren Beitrag. Also ich meine, also wie gesagt, ich bin sehr dankbar, aber ich habe auch durch meine Erfahrungen, ich glaube, nochmal zurück, wenn man sehr früh lernt, Verantwortung zu übernehmen, keine Angst, also man hat keine Angst, Fehler zu machen, das ist ganz wichtig im Beruf. Also gerade zunehmend, also solche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sind gefragt. Also man muss wirklich mit Mut an der Sache gehen, ja, so kreativ, engagiert und keine Angst, Fehler zu machen. Ja, also das habe ich ein bisschen in Deutschland gespürt. Also Angst ist das Lieblingswort. Ja,
ja.
Das muss nicht sein, das muss nicht sein. Also so ein Land wie Deutschland, wir haben hier in der Bundesrepublik in den letzten 30, 40, 50 Jahren unheimlich viel erreicht. Und ich kann wirklich darüber erzählen, weil ich in so vielen Ländern gearbeitet habe, gelebt habe. Ich war in fast allen Ländern Asiens, in Nordafrika, in ganz Europa, in Lateinamerika sowieso. Und da kann ich vergleichen.
Ja.
Bevor wir anfangen, uns zu beschweren, was nicht gut ist, und das ist gut, dass wir uns engagieren, dass die Dinge besser werden. Wir müssen wirklich schätzen und anerkennen und wirklich richtig betonen, was gut ist.
Was findest du denn gut?
Ja? Nur Krankenversicherung.
Ja.
Gott, wir waren in den USA und das war einer der Gründe, warum wir nicht in den USA geblieben sind. Wir hatten die Chance, über die Firma zu bleiben. Ja, also auch mit einem guten Job. Aber sie sind einmal beim Arzt dort, einfach zur Kontrolle und so weiter. Und eine Woche später kriegen sie die erste Rechnung, zweite Woche, obwohl sie krankenversichert sind. Ah. Also das ist eine ganz, also Krankenversicherung ist nicht Krankenversicherung dort. Also Krankenversicherung gilt dort für ganz wohlhabende Menschen. Es ist ganz schlimm, wie in Deutschland, Sie wissen es. Also es ist etwas, was selbstverständlich ist und großartig ist, vergessen wir oft zu schätzen.
Ja,
ja, weil wir haben es ja seit Jahren. Und klar, und die Amerikaner haben uns wirklich ganz offen gesagt, die sehnen sich nach einem System. Also nach diesem großen sozialen Ausgleich. Die Demokratie funktioniert. Man hat unsere Geschichte, die Fehler, die wir gemacht haben, in der Geschichte aufgearbeitet. Oder
in Deutschland, ja.
Ja, natürlich. Und das kann nicht jeder. Das kann nicht jeder und das will nicht jeder. Schauen Sie sich, was in anderen Ländern passiert. Schauen Sie in den USA, wie das Thema Rassismus behandelt wird. Seit 200 Jahren, da ändert sich wenig. Jetzt ein bisschen Bewegung, natürlich. Oder schauen Sie in Russland. Es ist ganz schlimm. Also alle diese Verbrechen, alle diese Katastrophen, die es gab, ja, durch das System, die zumindest das jetzige Regime lehnt es ab. Es wird sogar oft verboten, darüber zu reden. Und so kommt eine Nation einfach nicht weiter. Und da können wir schon einiges beibringen. Das ist gut. Es gibt viele andere Dinge. Also ich schätze, dass Deutschland und die Menschen hier in diesem Land haben eine bestimmte Liebe zur Wahrheit. Es ist alles relativ verglichen mit anderen Nationen. Mhm. In Lateinamerika zum Beispiel, wir spielen mit der Wahrheit. Es ist schick, so ein bisschen halb Lüge, halb Wahrheit, um pünktlich zu sein und so verlässlich zu sein. Es ist, ja, es gehört dazu. Ja? Wir sind sozusagen ein bisschen schlauer als die anderen. Ja? Aber hier nein. Und das ist gut, das schätze ich. Es gibt natürlich auch etliche Sachen, die durchaus, wo ich mir etwas Besseres wünschen würde. Zum Beispiel, dass wir ein bisschen, also mit mehr Leichtigkeit leben, vielleicht öfter mal lächeln oder ein Lächeln sozusagen auch mit einem Lächeln beantworten, ein bisschen mehr Heiterkeit. Ja? Also das fehlt ein bisschen und das würde uns wirklich sehr gut tun. Ja? Aber ansonsten, wir sind glücklich. Also ich bin persönlich, ich glaube meine Familie, sind glücklich, dass wir in diesem Land leben. Es ist nicht einfach, ja. Ein Mensch in Deutschland, ein Heimischer, wird Ihnen nicht sofort seine Freundschaft, er ist nicht gleich offen, so wie in Amerika. In Amerika, da werden Sie alle angelächelt, ja, alles ist great und alles ist, ja. Aber hier braucht man schon eine gewisse Zeit, also man muss wirklich sich für die Menschen interessieren. Und aber wenn die Menschen wirklich richtig Freunde geworden sind, dann ist es wirklich für immer.
Und das war's heute, nachgefragt mit Cosima Graf, mit Juan aus Lima, beziehungsweise Alam. Tschüss.
Tschüss.